SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung an diesem Sonntagmorgen, heute aus dem Theater Taburettli, hier in Basel. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste, die sich sicher selber so auf den Frühling freuen, wie ganz viele Leute in dieser Woche kaum mehr können warten. Die Bianca Köchlin, die gute Seele vom Reibad St. Johann, sage jetzt einfach mal zu Basel. Ihre Saison startet dann Mitte Mai. Sie sagt, in der Badhose sind alle Leute gleich. Ob Top-Banker, Spitzenarchitekt, Krimi-Autor, Rentner oder junge Familie, im Reibad St. Johann sind alle gleich. Und der Hans-Rudi Thomme, Gärtnermeister, er hat den grünsten Daumen von der Welt. Niemand hat nämlich so viele Medaillen bekommen für seine Gartenschauen wie er. Orchideen-Spezialist zum Beispiel hat nachher geforscht nach diesen Orchideen bis in Amazonas und steht im Guinness-Buch wegen seiner vielen Auszeichnungen. Schön, dass Sie beide da sind und ganz herzlich willkommen im Persönlich. Und ich muss gerade sagen, apropos grünem Daumen, wir haben noch einen zweiten grünen Daumen hier auf der Bühne, gell, Frau Köchlin? Sie haben ganz viel Blumenkistchen rund um das Rheinbad aufgebaut. Ja. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass es auch noch Blumen braucht am Rhein?
Es hat schon, als ich es übernommen habe als Kioskfrau, hat schon Kistchen gehabt, aber natürlich nur wenige. Also für meine für mich Dinge zu wenig.
Zu wenig? Das heisst, wie viel sind es am Anfang? Sind so 3, 4 für
Ja, pro Linie vielleicht etwa 20 und jetzt mittlerweile sind es 60.
60 Blumenkistchen? Und Sie machen ein Geheimnis daraus, gell, Sie, was Sie jedes Jahr drin pflanzen?
Also, jawohl, ja.
Soll ich überrascht sein?
Nein.
Aber gerne rot, glaube ich. So viel können Sie schon mal verraten. Wir haben es vorher ein bisschen gehabt, so von wegen Trends bei den Blumen, Hans-Rudi Thomme. Und Sie schauen das immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern an, mit diesen Modetrends. Das brauche ich eigentlich nicht mit den Blumen.
Nein, es braucht es eigentlich nicht, weil Blumen spielt überhaupt keine Rolle, was für eine Farbe sie haben. Das hat keinen Einfluss. Aber der Trend ist da, oder? Und der Trend geht ziemlich klar und unmissverständlich im Großen und Ganzen zu Rot. Das ist klar. Das bleibt. Das sind die Jahrzehnte. Aber jedes Jahr, wenn sich irgendetwas ändert, geht es auch in die Richtung. Und jetzt sage ich da ganz leicht dazu, es müsste zu den Vorhang, zu den Tischtüchern und zu den Unterhosen von der Frauen passen. Und das ist der Trend.
Und das ist der Trend.
Und es passiert sehr oft, dass es Farben gibt, die wir halt bei den Blumen noch nicht kennen, weil man die müsste erst züchten und das geht halt dann wieder Jahre.
Also das ist mit schwarzer Spitzen unterwegs.
Ja, genau.
Das ist so eine Sache.
Es wird vielleicht ein paar Blumen geben, aber die bleiben dann nicht zur richtigen Zeit.
Genau.
Im Frühling hat es ein paar so ganz schwarze. Oder?
Ganz schwarze, also, die gibt's.
Sie sind auch nicht schwarz, aber sie sind dunkel oder purpurrot.
So, aber ich muss schon sagen, wenn wir schon einmal einen Blumenweltmeister haben, hier persönlich, dann werden wir sicher alle davon profitieren. Das machen wir auch noch. Vielleicht ein kleiner Rotgeber im Verlauf dieser Stunde ist gut.
Das ist gut.
Gehen Sie eigentlich auch im Winter einmal zum Rheinbadhäusli schauen, Bianca Köchlin?
Jawohl, ja.
Was gibt es dort zu tun für so ein Badhaus am Rhein?
Ja, für mich selber geht es darum, dass ich einfach den Briefkasten leere. Und es ist mehr die anderen, die arbeiten vom Vorstand her, wo den ganzen Umbau gemacht haben. Also das betrifft den Schreinerarbeiten oder was der Unterhalt anbelangt.
Genau.
Dass alles perfekt ist, bin Saison auch drauf.
Und die Saison, die geht los Mitte Mai, gell?
Mitte Mai,
ja. Jetzt im Moment müssen wir meinen, wenn es noch so lange kalt bleibt. Dann.
Ja,
aber Sie machen auf Mitte Mai,
auf kauen jeden Fall.
Oder stochen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und Sie haben schon jetzt angedeutet, dass so ein Badhaus ist organisiert als Verein.
Jawohl, ja.
Ich glaube, knapp 300 Leute.
Mitglieder.
Mitglieder,
die das Ganze tragen, also vom zahlen habe, plus die Einzeleintritte. Mit dem wird es gezahlt.
Aber man darf auch einfach mal so vorbeikommen. Man
ja, muss ja, Verein natürlich.
Ja, 2 ja. Franken ein Kind und 4 Franken ein Erwachsener.
Jawohl, kostet Eintritt. Ja.
Also es ist
ja.
Kein städtisches Bad, das müssen wir glaub, ganz klar sagen. Sie sind auf sich allein gestellt.
Also der Verein.
Ja.
Es ist ein Verein, der dahinter ist. Und es ist ein separater Verein. Es gibt ja noch das Rheinbad Häusle Breite. Und das sind 2 separate Vereine.
Gibt es eine Konkurrenz zwischen den beiden
Rheinbad? Nicht, dass ich wüsste. Nein.
Nein. Man sieht sich auf jeden Fall nicht. Ich habe mal schnell geschaut, weil die Biegung vom Rhein ist genug gross, dass man das kein Blickkontakt ist. Da fehlt noch eins in der Mitte. Es hat früher das, mal noch eins gegeben.
Das hat es gegeben an der Pfalz. Und das ist dann in den 70er Jahren ist das abgerissen worden. Und das wäre auch dann bei den Badhäuschen passiert, wenn sich nicht Leute engagiert hätten und einen Verein gegründet hätten.
Quasi auf Barrikaden gegangen
ja,
wären?
Ja, genau. Jetzt ein paar Mitglieder, die... Also jetzt noch Mitglieder sind, die sich da engagiert haben, dass das bestehen bleibt, die Badhäuschen.
Sind Sie selber auch ein Reinschwimmer, Hans-Rudi Thome?
Nicht mehr. Aber früher als Bübe, ich bin auf der Breite aufgewachsen. Und vom Köpfli aus sind wir natürlich auch durch abgeschwommen, oder so weit das gegangen ist.
Es gibt Leute, die mit dem Rheintaxi vom Rheinbadhäuschen sich rauffahren zu diesem Bierskopfli ja, oberhalb
ja,
der Stadt.
Ja, genau. Ja.
Und dann nachher treiben die runter?
Ja, die runter schwimmen.
Genau. Wie lange hat man da etwa?
Ja, zum Rauffahren kommt je auf den Wasserstand drauf an und wieder reinzieht, aber grösser noch nicht 20 Minuten.
Und dann gibt es etwas, Sie haben sich vorhin als Kioskfrau bezeichnet.
Ja,
gibt es bei Ihnen am Kiosk die verschiedensten Sachen? Also ich habe schon gehört von Ihrem Birchermüsli, das muss stattbekannt sein.
Ja.
Jetzt sind wir gespannt, was da reinkommt.
Ein Haufen Früchte.
Früchte, ja. Jawohl.
Haferflocken, Joghurt, Milch. Ja.
Zucker ohne?
Ohne Zucker.
Ohne Zucker, ohne Zucker. Ja. Rahm, keine?
Keine, nein.
Ah.
Das darf nicht mastig sein.
Und das andere sind, glaube ich, Weihen, gell?
Weihen und eingeklemmte Wurstwecken, Schinkengipfeli.
Also das machen Sie das alles selber besichtet?
Nein, die Schinkengipfel, Wurstwecken, die habe ich der Bäcker, der es bringt. Ja. Und Weihen auch, ja. Also Birchenmüsli und Salate mache ich selber, ja.
Aber eben servieren Sie nicht? Da, glaub, nein. Da ziehen Sie eine klare Linie.
Ja, ja. Selbstbedienung. Ich mag nicht mehr servieren.
Sie haben nämlich, sie hat jahrzehntelang, sie sind ja nicht beizere gesehen, zu dem kommen wir noch. Von wegen, ich habe vorher gesagt, wir warten alle auf den Frühling, sehr Tom, in den Gewächshäusern. Sie haben ja das ganze Jahr Frühling bei sich, oder? Ihnen ist es eigentlich gleich, wie kalt oder warm, dass es draus ist?
Nein, das ist mir nicht gleich.
Ah.
Das ist mir gar nicht gleich. Weil das hat eine Kulturfolge. Also, wenn das eine nicht rausgeht, kann das andere nicht rein. Und wenn man auf Qualität baut, dann sollte eigentlich ein guter Ablauf sein, dass es einen rausgeht und das nächste reinkommt.
Das heisst, im Moment sind Sie ein bisschen im Verzug wegen dieser tiefen Temperaturen?
Nein, wir sind im Moment noch nicht im Verzug. Wenn wir das grosse Glück haben, dass die Friedhöfe schon angefangen haben und haben ihre Pflanzen gesetzt. Und durch das haben wir einen Haufen Platz machen und haben jetzt den Platz. Also wir können jetzt raus, aber noch nicht ganz. Wir haben also schon noch Sachen, die noch gehen müssen, bevor wir wieder auseinanderstellen können. Aber es ist noch nichts, das drängelt und
das raus muss.
Ja. Also in die Kieli müsst.
Eben, im Moment haben wir ja so ein bisschen für Hobbygärtner ein bisschen schwierigere, in Anführungszeichen, Situation. Man weiss jetzt noch recht, soll ich jetzt wieder raus mit den Sachen? Oder die man über den Winter im Keller hatte, kann ich sie schon rausstellen? Was meinen Sie? Also was ist im Moment der richtige... Die richtige Verhaltensregel?
Also was Mittelmeerpflanzen sind, dürfen sie noch nicht rausstellen. Auch was Fuchsien sind, dürfen wir noch nicht rausstellen. Lorbeer, das geht, Oleander geht. Aber auch, es ist auch noch sehr kritisch. Also es müsste schon so sein, dass man es, wenn es ganz kritisch würde, dass man es so noch wie möglich ans Haus anstellen könnte. Und vielleicht mit einem Leintuch zudecken.
Ah, doch, also wirklich, ja. Wirklich.
Also wenn es ganz extrem sollte werden. Und, aber so Mittelmeerpflanzen schon gar nicht. Also das kann man auch nicht raus tun. Das ist also viel zu früh.
Also da haben wir schon mal etwas gelernt.
Also da sage ich halt, ist nach wie vor 15. Mai.
Der 15. Mai, das ist gerade der, wie bei Ihnen wieder das Bad aufgeht.
Ja, das ist...
Ja,
das
ist der magische Moment.
Ja, das sind die Eisheiligen. Ja,
genau.
Der letzte von den Eisheiligen. Und von denen weg sollte es eigentlich nichts mehr passieren. Es hat es auch schon gegeben, dass es noch 2-3 Tage nach den Eiseiligen noch einen kleinen leichten Frosch gegeben hat. Aber im Allgemeinen, das ist seit Jahrhunderten so. Die Eiseilige ist der Stichtag für alle, die etwas in dieser Richtung machen.
Und nachher, düngen oder nicht düngen, wenn man sie dann mal ausgestellt hat? Wie hilft man diesen Pflanzen, dass sie quasi wieder zur Blüte kommen?
Ja, also zuallererst, wenn man sie ausstellt, müssen sie mal wieder richtig gewässert werden. Und dann sollte man langsam wieder anfangen zu düngen. Ich würde jetzt am Anfang ein bisschen stickstoffbetont düngen. Das heisst, dass sie in Wachstum hineinkommen und dann kurze Frist später dann übersteigen auf Phosphor betont.
Stickstoff und dann Phosphor betont. Ja. Also wenn ich jetzt in ein Gärtnereigeschäft gehe, die können mich nachher beraten.
Die könnten genau. Sie beraten. Also, gut.
Für alle die daheim, der Herr Thome hat jetzt quasi ein A- und Abführungszeichen gemacht. Quasi. Das heisst, beraten, sie wollen einfach je nachdem etwas verkaufen.
Oder was? Das ist richtig. Teil schon. Aber ja. Das ist eben nicht ganz der Sinn von der Sache. Oder? Das hängt dann schon wieder zusammen, ja. Wenn man dann das anschaut, ob eine Pflanze hat oder war. Und bei einer Pflanze müssen wir noch ein bisschen mehr schauen.
Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt. Das ist, fällt mir bei Ihnen immer wieder auf. Sie unterscheiden wirklich zwischen denen Gärtner und Hobbygärtner und Menschen, die Pflanzen als wahr sehen und die es als Lebewesen sehen. Und Sie sagen, damit man wirklich Freude hat an einer Pflanze, muss man das mit einer Seelenfreude machen.
Das ist ganz richtig. Also, Pflanze ist keine Ware. Pflanze ist ein Lebewesen, hat von meiner Sicht aus eine Seele, empfindet etwas. Das, was ich in sie hineinstecke, das gibt sie mir ganz sicher wieder zurück, indem dass sie einfach schön blüht und etwas durch die ganze Saison durchbringt. Aber man muss sich das ganz fest im Herz verankern, dass Pflanze ein Lebewesen ist. Also ich will das hier innen ganz deutlich und unverblümt sagen, Pflanze, Lebewesen. Und ohne die könnten wir gar nicht existieren. Also nicht als Gärtner. Ich rede jetzt in unserem gesamten Dasein, Bäume, Sträucher und alles, was es braucht, Gras, weil ohne das würde es nicht funktionieren.
Das bringen Sie auch Ihren Lehrling bei?
Das bringe ich auch meinen Lehrling bei. Das ist ganz wichtig, dass man sich hier nicht nur den Lehrling, das muss man allen beibringen.
Auch Ihren Kunden.
Ja, genau.
Und es gibt Leute, die sich eine Pflanze nicht verkaufen, weil sie wissen, die würden denen nicht richtig schauen.
Das ist richtig, ja.
Ja, das ist wirklich schon passiert, ganz konkret, gell?
Ja, das ist von mir so. Also ich habe sehr oft schon, hat jemand etwas ganz Ausgefallenes wollen, das ich über Jahre lang gepflegt habe. Aber wenn ich dann weiss oder sehe, was mit den Pflanzen, die sie sonst haben, passiert, ich kenne Leute, die haben Pflanzen nicht einmal 4 Wochen, dann sind ja schon tot. Und ich habe doch nicht etwas, was ich 6, 7, 8 Jahre lang gepflegt habe, kann ich jemandem geben, wo ich weiss, in einem Monat oder in 2 ist es kaputt. Dann muss ich dem zuerst beibringen, dass er das Aha-Erlebnis hat, dass er zu einer Pflanze schauen muss, sie richtig ernähren muss und dann kann ich ihm die Pflanzen auch geben. Und dann ist es der Zeitpunkt. Oder? Aber er muss zuerst lernen.
Man muss zuerst lernen, damit umgehen. Schön. Bianca Köchli, Sie nicken.
Absolut.
Das heisst, Sie wissen, was er redet. Wie gehen Sie mit Ihren Pflanzen um, was Sie haben? Die 60 Kistchen, die Sie jetzt haben. Wie viel Aufwand braucht das?
Ja, also zum Teil schwätze ich auch mit ihnen.
Ganz, ja. Das ist ein alter Trick, gell? Das macht man einfach. Reden Sie aber auch mit den Pflanzen, Köchli?
Nein, ich rede nicht mit ihnen, aber ich küdel ihnen.
Ah, also über Berührung, Sie reden mit ihnen, Sie ein bisschen flattieren.
Ja. Ich muss sie mal nicht aus dem Topf nehmen. Und ich muss ihnen Blätter, etwas von Schlechtes wegnehmen und ich muss sie ausputzen. Und ich muss ihnen ein bisschen küdeln.
Küdeln, das ist schön. Und Sie schwätzen ein bisschen.
Ja, das ist das Gleiche. Ja,
genau. Ich habe vorhin gesagt, also Stichwort zählt die gute Seele vom Reibadhäuschen. Sie haben mir gesagt, Bianca Köchlin, es gibt manchmal Leute, die kommen, die sind hässig am Anfang, weil sie halt vielleicht Stress gehabt haben. Und wenn sie wieder gehen, sind sie zufrieden und glücklich.
Ja, das stimmt.
Und da spielt ja auch ein gewisser Teil Rolle, spielen Sie als auch wenn Sie nur sagen, Sie sind eine Kioskfrau, aber da passiert ja irgendetwas. Was meinen Sie, wie schaffen Sie das?
Ja, also in erster Linie ist es der Rein. Und die Aussicht und einfach, dass sie kommen und denken, oh, ist schön, oder ich habe mir schnell eine Stunde Zeit genommen. Und dann kann ich eigentlich nur noch dazu schauen, dass es einen guten Kaffee gibt. Und
aber es passiert ja schon ein bisschen etwas anderes. Also ich glaube, Sie genießen auch direkt in Kontakt mit
ihm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sie sind gern quasi im Kontakt direkt mit
ihm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hätte nie einen Beruf können als Bürojob oder so. Mhm. Das bin ich nicht.
Sie haben die älteste Papeterie mal geführt, an der Elsässerstrasse.
Jawohl,
das
ja.
Ist, glaube die letzte. Also Papeterien findet man vielleicht noch hinter auf dem Land aus, aber in der Stadt gibt es leider keine Papeterien mehr. Respektive ja. Die, die es noch gibt, die kommen unter die Ohr. Und Sie haben dann, glaube ich, ein Rappengeschäft gesagt, gell?
Ja, das war ein Rappengeschäft. Weil vor allen Dingen, was die Post alles nachher uns weggenommen hat. Mhm. Heute kann man ja unter Post Ordner kaufen, die ich nicht einmal auch können. Wo der Einkaufspreis noch teurer war, als was die es verkaufen können. Das war schon so eine
harte Erfahrung. Und Schocke gibt es mittlerweile auch schon bei der Post.
Ganz genau. Also die haben uns viele weggenommen, ein paar Batterien. Und mit den Zeitungen, mit den Heftchen, das ist 10%. Wenn ich einen Blick verkaufe, einen Franken, dann habe ich 10 Rappen dran. Und die Leute sind gekommen und haben dafür eine halbe Stunde geredet mit mir. Ja, beim Psychiater hätten sie 160 Stutz müssen zahlen.
Also jetzt sind Sie die gute Seele von der Papeterie an der Elsässerstrasse?
Ja, gesehen, ja.
Mit dem von der Bianca Köchin.
Aber ich musste dann auch überlegen, wie ich mir meine Zinsen zahlen und meine Sachen. Oder?
Wie lange haben Sie das durchgehabt?
3,5 Jahre. Ja.
Und die Papeterie gibt es nicht mehr als Papeterie?
Nein,
es ist ein Coiffeur-Geschäft.
Jetzt ist es ein Coiffeur-Laden. Es hat ja so wenig in der Elsässerstrasse.
Ja, man findet da, glaube ich, mehr als nur ein oder zwei, gell? Und dann, wenn das nicht läuft, dann wird man es vielleicht, was weiß ich, als Dönerbude oder so versuchen.
Ja, genau.
Vorher sind Sie aber ganz lange da, haben Sie am Anfang gesagt, eben, jetzt sind Sie Kioskfrau, Sie haben genug lang serviert.
Jawohl,
Sie,
ja.
Sie sind Beizerin gewesen, in ganz traditionellen Basler Beizer, weil im Tell, wo vielleicht meint oder anderen etwas sagt, auf dem Hahn sind Sie gewesen, im Kleinbasel. Das sind klassische, alte, in Anführungszeichen, Restaurants. Warum hat sie es in Gastronomie gezogen?
Das war eigentlich früher, weil ich bin früher Mutter geworden und das war die einzige Möglichkeit, also meine Eltern haben dann auch ein Restaurant gehabt, zum arbeiten und gleich fürs Kind da sein. Wegen der flexiblen Arbeitszeit konnte ich zu oben arbeiten. Oder Samstag, Sonntag. Das war eigentlich der Ursprung. Und, ja, und dass ich einfach auch eben, dass ich auch sowieso etwas gesucht habe, als ich aus der Schule bin. Eben nicht Büro oder so, sondern dass ich mit Leuten in Kontakt bin.
Und das haben Sie auf jeden Fall gehabt, natürlich. Alle. Ja, Sie sind mit 33 nochmal in Berufsberatung gegangen, gell?
Jawohl, ja.
Es hat einen Punkt gegeben, wo Sie mal gesagt haben, so, jetzt will ich nochmal etwas anderes, jetzt will ich wirklich mal schauen, was mir recht mit ein anderer Weg könnte sein. Was sind so die Möglichkeiten gewesen, die sich dort überlegen? Ich glaube, Gärtnerei ist
auch etwas, gell? Ja.
Und das andere war ein Pflegeberuf?
Ja, in der Pflege bin ich dann 5 Jahre in der Pflege. Einfach mal vom Gastgewerbe weg. Mhm. Weil ich dachte, es kann noch irgendetwas anderes, ich kann noch irgendetwas anderes machen. Mhm. Dann habe ich es mit Kindern, es ist darum gegangen, eine Eignung und Neigung zusammenzukriegen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich es auch mit Kindern gut kann. Und dann habe ich 5 Jahre in einem Tagesheim gekocht.
50 Sie waren Tagesmütter? Genau.
Also Köchin, ja. Im Basler Frauenverein in der Jungstrasse. Und dort habe ich von 50 Kindern gekocht.
50 Kinder jeden Tag. Was essen Kinder am liebsten?
Ja, das sind Gourmet.
Sicher?
Ja.
Das denke ich an bei meinen Töchtern auch.
Ja. Man muss sich mal etwas überlegen. Essen nicht alles.
Muss sich mal etwas überlegen.
Ja, ja.
Was ist so Top 3 Hit, die Sie einfach sicher haben können abräumen bei den Kleinen, bei den Binkies?
Ja, immer Spaghetti.
Spaghetti.
Das ist klar. Das ist ganz klar.
Ja. Mit was für einer Soße?
Ja, Tomatensauce. Also, die Soße ist irgendwie, das ist weniger wichtig. Einfach Spaghetti. Aber es ist eben auch ausgewogen. Wir haben ja entweder Gemüse oder Salat oder irgend. Und da kann man sich noch gut täuschen. Also, ich habe Einmal in der Woche hat man ein Fleischmenü gehabt und sonst eigentlich nichts mit Fleisch. Aber so für einen Haufen Kinder ist Gemüse Saps und Riebli und das war's, oder? Und dann habe ich halt irgendwie Sellerie paniert. Und alles, was paniert ist, wird sowieso gegessen.
Ist wie ein Schnitzel.
Ja, genau. Da kann man auch Sellerie drunter nehmen.
Gell, Sie, und Sie haben wirklich unterscheiden, dass es, wenn man zu der Bianca Köchli in die Küche hat müssen arbeiten, ist das nicht eine Miese gewesen?
Ja, sicher nicht.
Das war keine Strafe gewesen?
Nein. Wie haben Sie das gemacht? Das habe ich einmal empfunden, wo wir einen Mittagstisch hatten und dann hat ein Bub irgendwie nicht recht da. Und dann hat die Erzieherin gesagt, wenn du jetzt das nicht machst, dann musst du Bianca helfen in die Küche. Und das ist als Strafe ausgesagt worden. Dann habe ich gesagt, ich nehme niemanden in die Küche. Bei mir ist es ein Ehr, wenn man in die Küche kommen kann. Also, dass es nicht als Strafe empfunden wird. Also, bei mir dürfen Besteck abtrocknen. Und so war dann ein Wettlauf am Schluss.
Wer darf bei mir in die Küche kommen? Wer darf abtrocknen?
Ja.
Sie haben glaub, immer gewusst, dass Sie wollen mit Pflanzen arbeiten, Hans-Rudi Dommen, gell? Können Sie sich erinnern, wenn das angefangen hat? Also, es ist wahrscheinlich auch von den Eltern her, Ihr Vater oder Ihr Grossvater hat schon Gärtnerei gehabt. Also, Sie sind mit Pflanzen
umgegangen. Ja. Ich bin aufgewachsen um Pflanzen herum. Und es war selbstverständlich, selbst als ich im Kinski war, dass das die nächste Generation Gärtner ist. Also, ich habe nie einen zweiten Gedanken gehabt, dass ich etwas anderes mache. Und es ist auch recht so. Ich habe es immer gemacht, mache es immer noch. Und wenn ich wieder an dieser Schwelle würde, würde ich es wieder machen. Also,
man darf sagen, Sie haben Jahrgang 36, Sie werden 77 dieses Jahr.
Ja, richtig.
Und man würde Ihnen das Alter also sicher nicht geben, oder? Ja. Sie können jeden Tag immer noch arbeiten mit Esprit.
Ist doch schön, oder?
Ja, natürlich. Hallo? Sie haben aber trotzdem etwas anderes gemacht, als andere Gärtner eben nicht machen. Sie sind auf Wanderschaft gegangen.
Ich bin auf Wanderschaft gegangen.
Und zwar nicht nur schnell ins Elsass und dann ein bisschen in Vorarlberg. Und,
nein.
Es ist weitergegangen bei Ihnen.
Ich hatte einen Lehrmeister, der sehr wahrscheinlich viel, viel weiter gedacht hat als alle anderen ringsum. Er hat einfach nicht wollen, dass nach meiner Stiftung, dass ich heim zu meinem Vater gegangen arbeite. Gegen das hat er etwas gehabt und hat dann auch gleich versucht, mich in einem Betrieb in Frankfurt unterzukriegen. Und ich bin dann nach Frankfurt. Nach einem Jahr Frankfurt habe ich dann schon selber davon gedacht und habe das Gefühl gehabt, ja, ich muss weiter. Frankfurt kann sie nicht sein allein. Oder bin dann zu ihm zurück und habe gesagt, ich habe eine Stelle in Berlin. Er hat gesagt, geh nur. Aber das Problem ist, dass ich eben noch nicht 20 war. Und der Vater hat eigentlich wollte, dass ich heimkomme. Aber ich kann nicht wollen. So hat mir dann die Mutter bei Nacht und Nebel hat sie mir befreundet, hat sie mir die Wäsche angetan. Und ich bin dann fünf Wochen bevor ich 20 war, habe ich die Wäsche geholt und bin Nacht und Nebel abgehauen nach Berlin und habe gehofft, dass er mich nicht holt. Und bin dann automatisch dort geblieben. Und ich dann nach 2 Jahren Berlin ist dann auch die Folge von der RS gekommen. Die ist sowieso verschoben gewesen, weil ich schon viel älter gewesen, habe dann die gemacht und habe dann gerade versucht, anschliessend an der RS in die Gartenbauschule zu gehen. Ich war zwar dann ein bisschen zu jung gewesen, aber sie haben mich trotzdem genommen, weil meine Abschlussnote hoch genug war, um dass ich auch einsteigen konnte. Und dann bin ich in die Gartenbauschule gewesen. Anschliessend von der Gartenbauschule habe ich gerade wieder auf die Socken gemacht und bin dann nach Frankreich gegangen. Und bin dann in Frankreich, der Vater hat daheim, ist am Verzweifeln, dass der Bub nicht heim
will. Der kommt nicht mehr heim, der Hans Rödi.
Will nicht heim.
Er genießt das Wanderleben.
Und bei dann von Tour, wo in der Gärtnerei, die ich geschafft habe, bin ich dann nach Paris und habe mir dann in Paris in einer Orchideengärtnerei, weil ich in Berlin schon auf Orchideen geschafft habe, hat mich das gejuckt und bin dann nach Paris gegangen, in die Orchideengärtnerei, weil ich dort das Gefühl hatte, das gibt mir das Ticket für irgendjemand anderes da. Und siehe da, es war so. Und bin dann heim. Nach dieser Zeit, weil ich musste von der Schweiz aus ein Visa kriegen für nach Amerika. Bin dann auf dem Konsulat gewesen und habe dann versucht, nach Amerika Kurz gekommen, hatte eine Stelle in Amerika gehabt, aber das amerikanische Konsulat hat nicht wollen, dass ich nach Florida gehe, weil der Lohn zu niedrig ist. Ich habe einen Dollar in der Stunde gekriegt. Und dann haben die gesagt, das reicht nicht zum Leben. Dann musste ich dem Chef wieder schreiben, dass das Konsulat sagt. Dann hat er gesagt, ja, die Konsulatbeamten, die sollen zuerst einmal nach Florida kommen, dann wissen sie, mit wie viel wenig Geld dass man leben kann. Dann haben sie mir dann tatsächlich ein Visa gegeben und ich bin dann nach Amerika über.
Sie sind ja auf Amerika, auf Florida und Kalifornien auch. Ich habe jetzt einfach den einen oder anderen gehört, zucken daheim. Stichwort Orchidee, machen wir noch schnell eine Rotgeberrunde. Gell, ist gut, Bianca Köchli. Weil Orchideen kenne ich, oder? Wir bekommen einmal eine Orchidee geschenkt. Dann hat man vielleicht in einem der Grossverteiler gekauft. Die ist wunderschön. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann irgendwann ist dann mal fertig, weil wir einfach nicht wissen, wie wir mit diesen Orchideen richtig umgehen. Was sind ein oder zwei, außer dass man sie jetzt nämlich als Lebewesen mit Seele behandeln und ihnen gut schwätzen und küdeln und ihnen gut zuschwätzen? Gibt es einen Kniff, wie wir es schaffen, dass die Orchideen einfach länger, dass ihnen wohl ist, daheim?
Also das Erste, was ich jetzt gerade hier sagen möchte, wir müssen uns bewusst sein, wenn wir von Orchideen reden, reden wir von einer Familie mit 22'000 Mitgliedern. Also, was der Herr Zeugin redet, er redet von Phalaenopsis.
Phalaenopsis, ja. 1-0 für den Hans-Rudi Domi. Jetzt ist dann klar, gleich 2-0 und 3-0. Machen Sie weiter, ist gut. Ich lehre.
Also Phalaenopsis ist die dankbarste Orchidee, die es überhaupt gibt. Das ist also unmissverständlich. Und es ist so weit abgewirtschaftet worden, dass wir sie heute im Grossverteiler sogar kriegen. Aber das spielt keine Rolle. Die sind genauso gut und sie kommen vom gleichen Ort. Das Erste, was wir machen müssen, also sie blüht und sie blüht sehr lang. Das ist eine Frage von der Züchtung, dass sie heute so lange blühen können. Und das dienen sie auch. Was man sollte machen, man sollte sie, also so sehe ich das, einen Unterteller nehmen, den füllen mit Kies und den voll haben mit Wasser. Und die Pflanzen auf den Kies aufstellen. Also nicht ins Wasser. Obendrauf, weil das Wasser verdunstet und das ist das, was sie in ihrem Heimatland tagtäglich hat, wenn es regnet. Hohe Luftfeuchtigkeit, also das ist, was sie verlangt. Dann gibt es zwei Varianten. Wenn die Blüten abblüht hat, kann man sie, wenn man den Stiel anschaut, hat es dort verschiedene Augen da. Man kann sie auf 3-4 Augen abschneiden. Das Auge treibt dann aus und macht wieder eine Blütenrispe. Jetzt die Blütenrispe ist nicht mehr so gut und nicht mehr so gross wie die, wo man sie gekauft hat oder gekriegt hat. Wenn man das wieder will, muss man wieder unten anfangen. So weit abschneiden, dass gar kein Auge mehr dran ist, sondern der abgeschnittene Blütentrieb. Dann macht sie eine neue und bringt auch wieder eine sehr grosse und eine lange Blüte. Das ist der ganze Trick. Düngen ist normal, Wasser ist auch normal. Es ist sehr vorteilhaft, weil sie eben ein Substrat drin sind, dass man sie einmal in der Woche ein Wasserbad gibt.
Einmal in der Woche ein Wasserbad, das habe ich eben auch schon gehört. So viel habe ich gewusst.
Okay.
Danke Ihnen vielmals.
Düngen.
Und Düngen. Merci. Ein Applaus für den Gärtnermeister. Sie sind nämlich am Amazonas, zu dem kommen wir noch. Aber Bianca Köchlin, Sie sind auch mal in Ihren, Sie haben auch mal ein Wanderhalbjahr gehabt in Lateinamerika als junge Frau, Anfangs 20. Sind Sie auf Südamerika oder Lateinamerika, sage ich richtig?
Ja.
Woher sind Sie gegangen?
Das ist eine Reiserei gewesen. Von Portugal bin ich, also von hier bin ich auf Portugal, auf dem Landweg. Mhm. Mein Sohn war dort 3 Jahre alt und ich wollte, dass er nicht gerade einen Klimaschock bekommt, so langsam in die Wärme kommt. Und dann von Lissabon übergeflogen auf Peru und von Peru unten raufgereist. Also als Gringo und mit Bus und allem.
Hey, nochmal.
Als bis auf Mexiko.
Junge Mutter mit einem relativ kleinen Bub.
Ja, 3 Jahre alt ist er gesehen. Ja.
Und ist alles gut gegangen damals?
Ja, zum Glück. Zum Glück. Man ist sich das gar nicht so bewusst. Erst im Nachhinein denkt man. Ja.
Was alles auch können passieren.
Ja.
Genau. Was sind so die schönsten Erlebnisse, die Sie mitnehmen aus dieser Zeit, von dieser Reise?
Ja, eigentlich schon, dass die Erfahrung, weil mein Sohn war dort eben 3 Jahre alt und blond. Und das ist natürlich, da haben wir einen Einstieg gehabt zu den Leuten, dank dem Kind, oder? Ja. Das sind Sachen gewesen, wo man vielleicht als sonst einfach als, ja gut, eben rucksackreisend sind wir gewesen, wo man sonst gar nicht dazu kommt. Also. Man ist immer schneller aufgegeben, über das Kind natürlich.
Und warum haben Sie das? Haben Sie also gedacht, jetzt muss noch bevor er eingeschult ist, wenn Sie die Chance packen und einfach mal in die Welt zeigen? Oder auch selber etwas erfahren?
Selber ja. Eigentlich. Ich hab eigentlich mehr an mich gedacht als an meinen Sohn, muss ich ehrlich sagen.
Also,
im Nachhinein.
Eine bewusste Erinnerung hat er auch nicht mehr.
Nein, ja, er mag sich noch erinnern, dass das Einzige, das ist eben der Fehler, den ich dort gemacht habe. Nachher haben wir andere Reisen gemacht. Als wir auf Amerika sind, habe ich auch gesagt, du musst 10, 12 Jahre alt sein, dass du kannst das Disneyland und Las Vegas geniessen und so. Nein, er hat mir einmal gesagt, er wüsste nur noch ein Bild zeigen, noch in Erinnerung, dass ein Hund, der geschissen hat, Peter seinen Scheissdreck gefressen hat. Das ist schon. Also mit 3 Jahren alt, weiss ich.
Ja, das liebt.
Das ist ihm geblieben. Das ist ihm geblieben, aber Machu Picchu ist ihm nicht geblieben.
Machu Picchu ist völlig egal.
Völlig egal.
Die größte, eins von der quasi Kulturteilen mal vergessen, aber der Hund. Ja. Genau. Sie sind, glaube ich, sind Sie via Peru in Amazonaskreis? Nein, Chile?
Doch.
Via Peru? Ja. In welcher Zeit war das?
In den 60er Jahren.
Ah, nein, da ist
der... bin ich an 81.
An 81 sind Sie gegangen. Also, gut.
Das war in den 60er Jahren.
Ja. Und Sie sind auf der Spur von den Orchideen dort, wo man es jetzt gerade vorhat?
Ja, ich bin auf der Spur von den Orchideen. Ich habe dann, als ich dann in Amerika war, habe ich dann zweimal meine Stelle gewechselt und an meiner letzten Stelle habe ich dann können Sachen machen, die sehr außergewöhnlich sind. Wir hatten einen Haufen Vertretungen. Und ich bin dann zu einer Vertretung gefahren, zu zwei in Südamerika. Und beim einen ist das dann organisiert worden, dass ich dann auch können, via Quellwasser vom Amazonas habe ich können in Amazonas rein und habe dann vor 6 Wochen mit Indianern zusammengelebt und habe Orchideen gesammelt. Und habe mein Geld, das ich eigentlich daheim verdient habe, also in den Staaten verdient habe, habe ich mir durch Sammeln verdient. Und dann hat er, also der, der die Vertretung hatte, ist dann alle 4-5 Tage ist gekommen und hat das abgeholt, was ich gesammelt habe und putzt habe und parat gemacht habe. Also der Weg ist dann auch über Peru, Lima, und mit dem Bus über die Anden über nach Tinga Maria und dann von Tinga Maria aus via Quellwasser durch in Amazonas rein.
Also es klingt wahnsinnig abenteuerlich. Also auch nicht ganz ungefährlich, oder? Also,
ja, in den 60er Jahren ist das nicht gleich.
Nein, nicht ungefähr. Also ich meine jetzt nicht wegen der Menschen, sondern wegen der Natur. Ich meine, es gibt Giftpflanzen, Spinnen, Schlangen, was weiß ich, was es im Wasser noch könnte drin haben.
Ja, also Schlangen, das ist kein Thema. Die gehen weg, sobald sie den Boden vibriert. Spinnen, habe ich gelernt, als ich in Brasilien war, also in Petropolis war, da war ich auch 4 Tage lang mit einem Indio zusammen gewesen. Der hat Schlangen gesammelt und hat sie auch runtergebracht nach Rio und hat dann wieder Schlangen von unten aufgebracht von der Uni und hat sie dort oben freigelassen. Und der hat mir einen Haufen erklärt über die Gifttiere, die es dort immer in Brasilien gibt. Nein, ich hatte nie Angst vor solchen Sachen. Man muss sich an die Spielregeln halten. Alles, was man kochen kann, bröteln kann und schälen kann, das kann man essen. Und der Rest ist nicht so wichtig. Aber die Spielregeln, die müssen wir ganz konsequent und diszipliniert durchziehen. Dann passiert einem nichts.
Wie haben Sie sich mit den Indianern verständigt?
Mit Hand und Fies. Aber die verstehen gleich, was man will. Dann habe ich ein Stück Papier genommen und habe ihnen aufgezeichnet, was ich suche. Das war ihnen klar gewesen, was ich, wenn ich es gezeichnet habe, haben sie gewusst, um was es geht. Und mit der Zeit hat man sich können spielen und verständigen, den Weg. Also, die haben gewusst, was ich will. Und ich habe gewusst, was sie machen. Und sie haben uns gezeigt. Sie sind dann auch mit mir gekommen. Sie sind mit mir auf Bäume aufgestiegen und haben mit mir das oben runtergeholt. Was toll.
Die wachsen überall?
Orchideen sind aufgeteilt in terrestrisch, also Boden, und solche, die epiphytisch wachsen.
Und dann sind das so kleine Päckchen, die sie gemacht haben aus dem aus und die nachher weitergeschickt
haben? Ja, das sind dann nicht noch kleine Päckchen, das sind dann schon größere Faxen. Das ist in den 60er Jahren noch gegangen. Da hat man das grün-gelbe Etikett gehabt von dem Pflanzenschutz in Amerika. Und dann ist das reingegangen, ist das kein Problem. Das ist heute nicht möglich mit dem Artenschutzgesetz. Ja. Was vielleicht, jetzt sage ich ausdrücklich, vielleicht auch richtig ist, aber es sollte nicht ganz so hart gehandhabt werden, wie es gehandhabt wird. Weil Ich hatte eine kleine Story in dieser Beziehung. Nur dank, dass Menschen solche Sachen sammeln und daheim halten, ist es möglich, dass ausgestorbene, also Pflanzen, die in Gebiet gewachsen sind und ausgestorben sind, dass man die wieder ersetzen kann. Wir haben das in Hongkong. Dort gibt es eine Frauenschuhe. Das ist völlig ausgeräubert worden. Und wir konnten nachzuchten, in der Flasche machen und haben denen Jungpflanzen geschickt. Und heute hat es wieder in der Umgebung von Hongkong der Frauenschuhe. Da lebt wieder.
Da
gibt es dort wieder, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da gibt es halt eben Beamte, die das nicht ganz den Weg sehen. Also ich sehe ja jetzt in der jetzigen Zeit, wenn ich an einen Bundesgartenschau gehe mit Sukkulenten, habe ich ein riesen Derby zuerst mit den Schweizern, dass ich eine Ausfuhrbewilligung kriege, dann mit den Deutschen eine Einfuhrbewilligung, dann wieder bei den Deutschen eine Ausfuhrbewilligung und wieder heim in die Schweiz für eine Einfuhrbewilligung.
Da kommt es ein bisschen zu dir, Schädel, Hans, die Tonführung. Sie sagen gerne, oder Querkopf.
Querkopf.
Lieber Querkopf. Ja. Sind Sie auch ein bisschen Querkopf? Bianca Köchler, auf eine Art.
Das kann ich nicht von mir sagen. Also, ja, dann müsste Sie jener Typ fragen, den ich kenne.
Oder erklären wir schnell, warum bezeichnen Sie sich selber als Querkopf? Vielleicht haben Sie das Gefühl, Bianca Köchler, Sie könnten auch eins sein.
Ja, weil ich nicht das mache, was die meisten machen. Also, ich
so viele Reibadhäuschenbesitzer oder Betreiberinnen gibt es nicht.
Wäre schon mal erfüllt. Ja, das geht genau. Schon. Ja,
und wenn man etwas macht, was nicht alltäglich ist und Erfolg dann dabei hat, also das gibt es ja einem dann nachher selber, sagt man, jetzt muss auf dem Weg weiterbleiben. Und dann bleibt man auf dem Weg und stellt dann fest, dass links und rechts alle Föhn auf sich nerven über den Querkopf, weil er einfach etwas anderes will machen. Siehe, vor x Jahren, wo der Verband das 100-jährige Jubiläum zu Basel hatte, hat man gesagt, man nimmt den Tramli und fährt nach Muttenshaus und macht dort eine Ausstellung. Und der Querkopf hat dann gesagt, ihr seid doch alle von allen guten Geistern verloren, macht doch das auf dem Barfüßerplatz. Und zwei Jahre später ist ihnen dann klar geworden, auf dem Barfüßerplatz müsst ihr dort hin, wo die Leute sind und doch nicht immer die Leute hinführen, wo sie gar nicht hin wollen vielleicht. Aber dort laufen sie jeden Tag durch, dort müssen sie durch, wenn sie in der Stadt sind. Also geht man dort hin. Und es hat tiptop geklappt.
Und es hat funktioniert. Das auch je nachdem ein bisschen gegen den Strich.
Ja, genau.
Sie.
Und dann wird man halt zum Querkopf.
Ja.
Dann passt man in kein Konzept mehr.
Man muss sehr wahrscheinlich auch ein Idealist sein oder Idealismus. Ich denke jetzt mal, als Reibadhäuschenbetreiber ist man bis zu einem gewissen Punkt auch ein Idealist, weil sie ja, haben ihre Nische gefunden, wo sie sich wohlfühlen.
Ja, auf jeden Fall.
Und reich wird man logischerweise nicht.
Nein, damit, nein. Eben, ich kann nicht sagen, ich habe eine Saisonstelle im Sinn wie andere irgend. Im Winter einen Skilift arbeiten, im Sommer können sie einen Segeltörn machen. Also ich arbeite im Sommer dort und im Winter bin ich als Blumenchauffeuse unterwegs.
Also es hat wieder die Blumen, genau. Ja, also Blumen spielen doch oder so.
Es ist nicht das, ja, wenn eine Saisonstelle, wo man...
Also das Badhäuschen ist offen so Mitte Mai bis... Wenn
Mitte September.
Bis September.
Und wenn es noch schön ist im Oktober, was die letzten Jahre immer eigentlich gesehen ist, dann habe ich vom Vorstand, vom Verein, habe ich es okay zum länger machen.
Genau.
Ja.
Das heisst, aber Sie haben auch einen Lohn vom Verein selber oder ist es vor allem der Kioskumsatz,
wo... Lohn kann man nicht sagen, ja. Weil mein AHV und Dings zahle ich selber. Es ist eine sogenannte Schlechtwetterentschädigung. Da kriege ich 1'500 Franken im Monat. Also es sind 6'000 Franken in der Saison. Und AHV und alles zahle ich selber. Es ist, weil wenn sie mir einen Lohn geben, dann hat die 40-Stunden-Woche, 5-Tage-Woche.
Genau. Ja, Was heisst am Samstag und Sonntag?
Nein, Samstag, Sonntag
zu. Ja. Genau. Also schon ein bisschen Querkopf. Das heisst, Sie machen es anders als andere.
Ja, das schon. Das auf jeden Fall.
Und mit viel Herzblut.
Ja.
Genau. Sie sagen auch, es sei der schönste Arbeitsplatz, den Sie je gehabt haben.
Das stimmt, ja.
Ist es wegen dem Rhein oder wegen den Leuten?
Beides, alles. Man ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Eben mit dem Rhein, mit meinen Blumen, mit den Leuten, mit den Mitgliedern. Nein, es ist wirklich der schönste Arbeitsplatz, den ich hatte. Und ich arbeite, seit ich aus der Schule bin. Und das jetzt werde ich 6 oder 57 ja. Das Jahr.
Und das dürfen wir schon sagen, der eine oder andere prominente Spieler. Sie haben gesagt, man kann einen Namen nennen, machen wir nicht. Ausser einen, der Mann, wo der Kommissar Hunkeler lässt, einmal im Rheinbadhäuschen baden.
Ja.
Der gehört, glaube ich, einmal dazu. Und das darf ich schon jetzt sagen, der ist zu Gast auf SRF 1 am Mittwochmorgen, ist am Morgen Gast, der Hans-Jörg Schneider.
Jawohl,
ist, glaube ich, einer von denen, der einmal sich inspirieren im Rheinbadhäuschen.
Jawohl, ja.
Der schönste Arbeitsplatz für Sie, Hans-Rudi Thome, in all diesen Jahren? Daheim im Gewächshaus oder doch noch im Amazonas?
Einfach Pflanzen. Pflanzen ist gleich wo. Es spielt keine Rolle. Alles ist toll. Und ich würde auch gar nichts anderes machen. Das ist der schönste Arbeitsplatz. Das ist einfach dort, wo die Pflanzen sind.
Dort, wo es lebt. Ja. Erklären Sie uns noch schnell. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, Blumenweltmeister, Sie holen. Sie haben weit über 1000 Medaillen geholt, als Einzigen auf dieser Welt mit an diesen Blumenschauen, die es in der Schweiz nicht mehr gibt. Die letzte war 80. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das heisst, es passiert immer in Deutschland. Dort haben sie einen Auftrag, sie haben gewisse Baufläche, die sie mit etwas bepflanzen müssen.
Ja.
Und da machen sie es ja offenbar auch anders als die anderen. Wie sie holen immer die Goldige oder sie haben bis zum Goldige, wie heißt das, Goldige Staats, der Staatsort?
Staatsehrenpreis.
Staatsehrenpreis, das ist der höchste Preis, was es gibt.
Was in Europa gibt.
Was in Europa gibt überhaupt. Auf was schauen Sie dort? Also was macht der Hans-Rudi Thome anders als die anderen, die ja auch ein bisschen kleine Ahnung könnten haben vom Gärtneren? Aber bei Ihnen ist es noch mal ein bisschen etwas anders.
Ja, also die Ausgangslage ist einfach die, dass ich sehr selbstbewusst mit meinen Pflanzen antrete. Also ich habe Pflanzen, ich schaue zu meinen Pflanzen, ich bringe gute Pflanzen. Also mir ist das nicht gleich, was da drinnen geht. Das ist schon mal das Allererste. Ich tue meine Pflanzen auch dementsprechend präsentieren. Und ich schaue auch dazu, dass sie so stehen, wie sie mir stehen.
Was heisst das?
Ja, ich kann nicht Sonnenblumen kreuz und quer stellen, wenn sie alle den gleichen Weg schauen in der Natur. Das ist einfach dagegen, das stimmt nicht. Oder? Und das merken auch Preisrichter, wissen solche Sachen, nicht nur ich. Aber wenn ein Gärtner halt das nicht mehr weiss und einfach nur mehr kommt und das reinsteckt dort und es ist ihm egal, dann müssen sie sich nicht wundern. Also er muss sich mit der Natur halt auch auseinandersetzen. Und dann ist aber ganz wichtig, dass man halt zu den Pflanzen, die man mitnimmt, zum Termin herangekriegt. Also, ich habe manchmal eine zweite Generation, wo, wenn es die eine nicht schafft, schafft es dann die andere. Und ich gebe mir alle Mühe, dass das, was ich präsentiere, dass das so steht, dass die Leute etwas davon haben. Weil ich will ja den Konsumenten ansprechen, die vielen tausend Leute, die das gehen, anschauen. Und mir ist das nicht gleich, was ich dort anstelle.
Gell, Sie an einer Gartenmesse, es war gerade vor kurzem wieder eine grosse in Zürich, ist Ihnen nicht unbedingt wohl mit den Sachen?
Nein. Die dort,
wieso ja. Nicht?
Ja, in der Giardina ist etwas gesehen, da haben sie einen kleinen Wald gemacht mit Obstbäumen. Also das ist so eine blöde Idee für mich. Und zwar aus... Das gibt am Konsumenten einen völlig falschen Gesichtspunkt. Es ist gar nicht möglich, Obstbäume so eng zu pflanzen, als würde man einen Tannenwald machen. Oder? Es sieht optisch sicher, der Moment sieht super aus. Und das machen alle vielleicht, oh. Aber man vermittelt etwas, was gar nicht möglich ist. Denn in spätestens 12 Monate später, wenn man das so etwas pflanzen würde, und es gibt Leute, die dann so etwas sehen und sagen, das will ich auch im Garten. Und dann ein Jahr oder zwei später merken sie dann, dass es gar nicht möglich ist. Also ist es sinnlos.
Das heisst, wenn einer zu Ihnen würde kommen und sagen, ich hätte jetzt gern, machen Sie mir einen Wald aus Kirsi und
Äpfel. Nein, das will ich nicht.
Sicher nicht machen. Ja.
Und dann ist noch etwas in dem gleichen Stand drin gewesen. Da habe ich dann etwas mitgekriegt, das ich eigentlich nicht hätte mitkriegen sollen. Aber ich habe es gleich mitgekriegt.
Jetzt sind wir gespannt.
Der hat Klumpenmoos, eine Bodenbedeckung gemacht auf dem Klumpen, mit Klumpenmoos. Wir im Schwarzwald, in unserer nächsten Umgebung, haben praktisch kein Klumpenmoos. Das ist ausgeräubert im Schwarzwald. Und der hat jetzt Klumpenmoos, ich weiß nicht, wo es hergekommen ist, hat er voll gefüllt mit Klumpenmoos. Und jetzt kommt das, was ich nicht mehr begriffen habe. Dann fragt einer Journalist, was er mit dem Klumpenmoos nachher macht. Ja, das kompostieren wir. Also so etwas Idiotisches. Das hat er wieder in die Kisten rein tun, in den Kielraum hineinstellen und über die nächsten 3-4 Monate den Floristen verkaufen, weil die können das brauchen. In ihren Arrangements. Und wieder anstelle von nur auf kompostieren. Also da muss ich mich tatsächlich fragen, wo denken die Leute?
Das heisst, sie machen sich dann je nachdem auch einmal nicht nur Freunde unter Gärtnermeister, wenn sie dann mal so einen fragen würde, du, von wegen Nachhaltigkeit, hast du auch schon mal überlegt?
Ja, das darf ich gar nicht fragen. Ja. Da können wir dann ein paar ins Rotieren.
Es braucht nämlich auch viel Disziplin, oder? Also, und das ist je nachdem auch nicht unbedingt einfach für einen Umfang, kann ich mir vorstellen. Also wir haben sie jetzt kennengelernt als disziplinierter Gärtnermeister, oder sehr wahrscheinlich. Eben, sie sagen bis jetzt, sie stehen auch mit 77 bald noch jeden Tag im Gewächshaus, schauen ihre Pflanzen. Das braucht viel Disziplin. Je nachdem, für das Umfeld auch nicht ganz einfach, oder? Also...
Nein, für das Umfeld ist es sehr schwierig. Also, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich denke, für das Umfeld ist es sogar ein Horror, wenn einer dabei ist, der einfach seine Pflanze kennt. Ja. Er sieht, wenn eine fehlt. Er sieht, wenn sie wieder eine versäuft haben. Oder er sieht auch, wenn eine vertrocknet ist. Oder? Und das ist das, was für das Umfeld dann schwierig ist. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo man ganz am Anfang kommt. Für mich ist es eben kein Wahr. Für mich ist es eine Pflanze. Und für einen Haufen Leute, selbst unter den Gärtnern, ist es halt am Schluss nur wahr. Es geht raus, ist doch egal. Oder? Und das ist für mich eben nicht. Und das ist der ganz grosse Unterschied. Für mich bleibt es eine Pflanze, solange sie bei mir ist und wenn sie weggeht, so ineinander stehen, bleibt es eine Pflanze.
Das heisst, es braucht so ein bisschen wie eine Kundenprüfschein. Also spüren Sie, wenn ich jetzt zu Ihnen würde kommen und Ihnen ein bisschen würde erzählen, was ich habe auf meinem Balkon, würde ich sagen, ja, dem Zeugin, dem traue ich jetzt oder dem traue ich Internet, wenn ich ihm eine Pflanze verkaufe.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es das sehr oft.
Das spüren Sie. Ja. Da macht das dicke Portemonnaie ja gar nicht aus.
Nein, also ich habe dann ein bisschen Mühe. Ich mag mich an eine Kundin erinnern, die ist mit ihrem Mann gekommen und sie ist einfach chronisch. Mit ihren Schnittblumen kommt sie klar, aber mit ihren Pflanzen in der Kiste kommt sie absolut nicht klar. Und sie hat auch schon eine Lorbeer gehabt. Also das ist fast eine Kunst, eine Lorbeer zu versäufen. Aber sie hat es auch geschafft.
Also deren verkaufen sie gar nicht mehr, oder was? Nein. Gibt es eine doppelte sichere Pflanze, in Anführungszeichen, wo ich jetzt wirklich einfach nichts kaputt machen kann? Gibt es nicht?
Nein, also lebend nicht, aber Plastik würde es geben.
Ja, gut. Schön, wir haben eine Stunde vom Reisen. Wir sind bis in Amazonas gegangen. Leidenschaft, Disziplin vom Rappengeschäft in einer Papeterie. Vom Rie- und Birchenmüsli ohne Rahm. Quasi das ganze Leben in dieser Stunde. Was muss jetzt noch passieren, außer bessere Temperaturen, Bianca Köchlin, dass es im Mai wieder losgeht im Reibadhäusli St. Johann? Was steht noch an Vorbereitungen?
Ja, das Ganze einrichten. Mhm.
Das also die 60 Kistli, die sind dann bereit Mitte Mai?
Mitte Mai, erst mit Pflanzen eben auch durch springende Tage ist. Nach den Eisheiligen. Das auf jeden Fall. Und wenn halt Leute kommen und sagen, oh, hast du noch keine Blumen? Nein, es ist zwischen 12. und 15. Mai, was gemacht
wird. Dann kommen sie raus.
Das geht nicht vorher. Also das ist auf jeden Fall ein ganzer Tag Arbeit, bis das alles gemacht ist. Und dann für mich, es ist wie ein Zügeln, ich Ende Saison räume ab, Anfang Saison richte ich ein. Das ist auch ein, zwei Tage, wo man wieder alles putzen muss. Wir haben den Novartis-Putztag, wir haben den Mitgliederputztag. Ich selber in meinem Revier einfach alles sofort umbringen.
Dann
freuen das wir ist das, was ansteht.
Auf Mitte Mai, wenn es wieder losgeht, ja. Im Riebeli.
Jawohl,
genau. Basel sagen. Ja. Wann geht es an die nächste Gartenschau, Hans-Rudi Thome?
Also offiziell am 26. April. Aber es ist immer noch, es steht ein bisschen in Frage, weil ich habe noch ein Problem mit denen. Jetzt geht es wieder um die pflanzlichen Würden. Also, es wird wahnsinnig viel Geld für Architektur ausgeben und am Schluss ist für Gärtner nichts übrig. Und Ich finde das nicht ganz richtig. Und man sollte, die Plattform sollte genutzt werden, weil das ist ein Magnet in einer Bundesgartenschau. Es sind die Hallenschauen etwas ganz Wichtiges. Und da sollte man einfach können, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Und was sie jetzt machen, sie kaufen bei Billiganbietern, kaufen sie ein, relativ zweitklassige Ware. Mhm. Damit es billiger. Und gegen das bin ich gerade im Moment in einem Grosskampf gegen sie. Weil ich einfach das Gefühl habe, sie müssen sich wieder daran erinnern, von was unsere Grossväter dazu mal an einen, jetzt ja, kann man sagen, Grossväter 1951 die Buga gegründet haben, weil sie eine Plattform gesucht haben für die Öffentlichkeit, wo man Pflanzen zeigen kann. Und dass die heute machen, die tun es einfach, das sind Totengräber von der Buga, sage ich denen. Und es kommt nichts mehr, was interessant ist, und es kommt auch nichts mehr, was ausgefallen ist, weil es es keinem mehr leisten kann.
Die Bundesgartenschau ist also, ja. Es geht um Deutschland, wir sind nicht in der Schweizer Politik.
Und das finde ich sehr schade.
Da kommt wieder der Querkopf zum Schluss führen.
Ja, genau.
Danke vielmals. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist schon vorbei. Ja? Und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Danke fürs Kommen.
Die Sendung persönlich ist live aus dem Taburettli in Basel gekommen und die Gäste von Christian Zeugin waren Bianca Köchlin. Sie ist Betreiberin vom Rheinbad St. Johann und der Hans-Rudi Thommen. Er ist Gärtnermeister. Technik Marco Gemperli und Lucrezia Ehrensberger. Die Sendung die könnt ihr nochmal hören und zwar heute Abend ab der 10 Uhr bringen wir die Wiederholung von dieser Sendung ebenfalls hier bei uns auf SRF 1. Und das nächste persönlich kommt am Ostersonntag live aus dem Aargauer Kunsthaus in Aarau. Die Gäste von Daniel Hitzig sind K. Marti, sie ist Leiterin vom Naturama in Aarau und der Andres Brändli. Er ist, Achtung, Tierarzt und Sprengmeister. Die Sendung persönlich immer am Sonntag zwischen 10 und 11 hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.